Wir würden nicht fertig werden damit. Ich habe angefangen, einmal aufzuschreiben, wie vielerlei Gnaden es gibt. Und da bin ich bis auf 12 gekommen. Dann habe ich aufgehört. Nicht, weil die Gnade aufgehört hätte, sondern weil sich mir ein solcher Reichtum aufgetan hat an Gnaden, dass ich es nicht bewältigen konnte. Und deshalb möchte ich über diese erste Stunde schreiben, Lobpreis der Gnade. Lobpreis der Gnade. Wir lesen jetzt dazu aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Wir haben hier in diesem Bibelkurs keinen zusammenhängenden Text, sondern wir haben viel aufzuschlagen unter diesem Hauptwort Gnade. 1. Petrus 5, Vers 10 und 11. Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Gott aber aller Gnade. 1. Petrus 5, 10 und 11. Ich habe 12erlei Gnaden mir aufgeschrieben. Gnade in der Kindheit. Lukas 2, Vers 40. Aber das Kind wuchs und Gottes Gnade war mit ihm. Zweitens, Gnade zur Vergebung. Da kommen wir noch dran in diesem Bibelkurs. Zu Lob seiner herrlichen Gnade. Oder Gnade zum Überwinden. Oder Gnade der Bewahrung. Oder Gnade zum Dienst. Oder Gnade zum Geben. Gnade zum Reden. Gnade zur Gewinnung von Seelen. Gnade zum Ertragen des Übels. Gnade zur rechtzeitigen Hilfe, Gnade zur Wiederherstellung, Gnade zum Leiden. Dann habe ich aufgehört. Das habe ich gefunden. Ein ganz großer Reichtum an Gnade. Lobpreis der Gnade. Ich möchte in der ersten Stunde, dass wir einmal recht zum Lobpreis kommen über die Gnade Gottes. Wir müssen den Herrn um Vergebung bitten, dass wir seine Gnade so wenig verstanden haben. Es ist ein ganzer Prospekt der Gnade Gottes. Paulus beginnt und schließt zum Beispiel seine Briefe mit Gnade, die mit den Menschen sei. Eine Gnade, die mit euch sei. Also nicht eine Gnade, die uns nicht berührt, sondern eine Gnade, die in unser Leben hineintrifft. Das schlagen wir jetzt auf zur Probe dafür, den 1. Korintherbrief. 1. Korinther 1, das erste Kapitel vom 1. Korintherbrief. 1. Korinther 1, Vers 3, bitte lesen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, in dem Herrn Jesus Christus.
So, Gnade sei mit euch. 1. Korinther 16, 23. Das ist der Schluss des 1. Korintherbriefs. Vers 23.
Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch.
So, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Merken wir, das ist wie so eine Klammer in den Briefen des Paulus. Am Anfang die Gnade, am Schluss die Gnade. Es ist, als wollte er unser ganzes Glaubensleben einschließen in diese Gnade. Ebenso im Römerbrief. Da finden wir das auch, Römer 1, im ersten Kapitel und im letzten Kapitel. Römer 1, Vers 7.
Allen, die zu Ruhm sind, den Liebsten Gottes und berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Und dann Römer 16, Vers 24. Der Römerbrief hat 16 Kapitel, Vers 23. Nein, 24.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.
So, merken wir diese Klammer. Die Gnade sei mit euch. Also nicht ohne uns Gnade, sondern wir sind hineingenommen in diese Gnade. Das zum Anfang. Wie eine Klammer ist diese Gnade, die in Christus Jesus ist. Reichtum der Gnade, das soll uns auch in einer Stunde beschäftigen. Dann die neuschaffende Kraft der Gnade, die auch da ist. Dann die Zucht der Gnade. Die Gnade Jesu Christi ist auch eine züchtigende Gnade. Dann die Freude der Gnade. Durch Gericht zur Gnade. Durch Gnade zum Dienst und andere mehr. Das sollen unsere Themen sein in dieser Bibelarbeit. Franz von Assisi sagt, das Gesetz fordert, die Strafe nimmt. Eine Strafe nimmt uns entweder das Geld oder die Freiheit. Die Strafe nimmt und die Gnade gibt. Da wird man beschenkt. Gnade Gottes. Gnade ist huldvolle Gesinnung des Lebendigen. Huldvolle Gesinnung über dich und über mich. Gnade. Dieses Wort Gnade kann uns aus aller Angst nehmen und aus aller Ungewissheit heraus. Wir wollen nachher noch darüber reden. Dass er sich barmherzig herablässt und uns ohne Verdienst und Würdigkeit annimmt. Zur Gnade können wir gar nichts beitragen. Ist Geschenk. Zu einem Geschenk kann ich gar nichts beitragen. Gar nichts. Als Beispiel dafür steht uns ja der gefallene, weinende Petrus vor Augen. Einst hat er, der Herr, ihm Großes getan, hat ihn gerufen, hat ihn einen Blick tun lassen in die geheimste Herrlichkeit seines Namens hinein. Und dann schwört und flucht dieser Petrus, ich kenne den Menschen nicht. Dann nimmt Jesus ihn in seinen Dienst. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe, Gnade. Dass er den Treulosen heraushebt und ihm den Dienstauftrag gibt. Jesus macht das Wort wahr, was Jesaja 42, Vers 3 steht. Jesaja 42, Vers 3.
Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird das Recht wahrhaftig halten lehren.
Wunderbar. Das angeknackste Rohr wird er nicht zerbrechen. Das bereits einen Knick bekommen hat, wird er nicht zerbrechen. Wunderbar, Kaiser. In unser Leben durch die Sünde einen Knacks bekommen hat, wird er nicht abbrechen. Darum kann er sagen, der Gott aller Gnade, der Peter. Er kann sagen, der Gott aller Gnade, er hat es erfahren. Was ist Gnade? Mein erster Hauptgedanke. Was ist Gnade? Ich habe gedacht, wenn wir einmal eine Götzenausstellung machen würden. Eine Galerie von Göttern aus allen Völkern und Erdteilen. Also lauter Götzenbilder aufstellen würden. Liebliche und grässliche und rohe und edle und tierähnliche und sonnengleiche und finstere und lichte. Das wird eine Ausstellung geben. Lauter Götzen. Aber alle Gottes Ideen und alle Gottes Vorstellungen und alle Gottes Gedankengebilde, eine Wirrnis von Weltanschauung, von Gottes Ideen, würde uns da begegnen. Es wäre gewaltig. Aber da wäre auch nicht einer drunter, zu dem der Mensch Zugang hätte aus freier Gnade. Nicht ein einziger unter allen Götzen und Göttern Gott vorstellen. Wäre erschütternd, kein Zugang zu Gott, dem lebendigen Gott, dem wahren, einigen. Warum? Unser Gott ist einfach worden. Wenn wir die Gnade recht verstehen wollen, dann müssen wir uns einmal fragen, wer ist denn Gott? Dann verstehen wir auch, was Gnade heißt. Also fließt. Gott ist heilig. Das ist A. Gott ist heilig. Das heißt, von uns ganz anders war. Er gehört zu einer völlig anderen Sphäre, zu einer völlig anderen Dimension. Heilig. Ein Beispiel dafür ist mir immer wieder das Gesehen am Sinai. 2. Mose 19. Und dann lesen wir Kapitel 20, Vers 18 und 19. Und alle Volk fahren soll nun nicht in den Thron der Versammlung und den Berg rauchen, dass wir aber solche Zahlen leuchten und tragen von Fernen und sprachen zu Mose, rede du mit uns, wir wollen gehorchen und dass Gott nicht mit uns redet. Das ist die Heiligkeit Gottes, wo das Volk Israel bloß vor der Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig, während wir vor ihm bestehen. Bye.
Erfahrung einzelner Christen erleben wir das von dem Engel Johannes. Offenbarung 1, Vers 17, der ja zunächst könnten an des heilen Christ lag, der in der Mächte lag. Und jetzt lesen wir Offenbarung 1, 17. Und als ich ihn sah, ging ich zu seinen Füßen wie ein Bruder. Und er legte seine rechte Hand auf mich und fragte mir, fürchte dich nicht, ich bin der Hirte und der Letzte. So. Als ich ihn sah, ging ich zu seinen Füßen wie ein Bruder. Ganz anders. Eine andere Dimension. Denn Gott ist verborgen. Kabil. Das hat er Jesaja so ausgedrückt, Jesaja 45, Vers 17. Du bist ein Verborgener Gott. Er hat die Tür zum Paradies zugeschlagen. Jahrtausende lang hatte man nur einen unnahbaren, unberührbaren Gott gekannt. Ein Verborgener Gott. Denn Gott ist ein gerechter Gott. Er ist zu fünf. Mose war ja das Sprachrohr Gottes. Und niemand entging der Strafe, der die Gebote übertrat. Weil er ein gerechter Gott ist. Wenn er sich so verhält, wie sie ihn lehrt, wird dann denjenigen Strafe und Verdammnis drohen, der sich weigert, auf Gott zu lehren. Hebräer 12, Vers 29. Hebräer 12, 29. Denn unser Gott ist ein Verstehender. Er, der keine Gnaden verstehen wird, nicht wissen, wer Gott ist. Wenn er Gott nicht erkannt hat, das haben wir Menschen doch aus Gott gemacht. Menschen erlauben sich, diesen Gott abzulehnen. Erlaubt sich der Mensch? Ist doch einmaßen, von uns Menschen zu bestimmen, ob wir uns um Gott kümmern wollen oder nicht um ihn kümmern. Doch einmaßen, unerhört. Ist eine Frechheit von uns Menschen. Diesen heiligen, gerechten, wahrhaftigen Gott. Ist das nicht unverfroren, Gottes Willen einfach abzustellen, wie man am Radio den Knopf zudreht, wenn es einem nicht passt? Erlaubt sich der Mensch Gottes Willen in seinem Leben einfach abzustellen? Willi oder willi nicht? Wir fragen gar nicht, ob es wirklich Gottes Wille ist. Ist es nicht der Gipfel, wenn wir das Wort des Heiligen Gottes, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, auf die Ebene von Gesetz stellen? Von Hobby? Vielleicht von Bienenzug oder Musik? Dass wir keine Zeit nehmen für diesen lebendigen Gott, wenn wir Hobby haben, wenn wir ein Geschäft haben. Wenn wir von Geschäft, dann kommt mein Hobby und die Leute und Schwanz auf. Das gibt es nicht. Aber wenn wir Zeit haben, kommen wir auch. Dann kommen wir auch. Lieber Gott, wenn wir Zeit haben. Aber warte, muss ich, bis wir Zeit haben. Wenn wir wissen, wer Gott ist, können wir uns doch nicht so in ihn umstellen. Man weiß nicht, wer Gott ist, und deshalb weiß man nicht, was Gott ist. Ich riss einmal das Wort und habe auf diesem Hintergrund kann bei der Berufung des Jesaja, bei der Begegnung mit dem lebendigen Gott, Jesaja sagt, da lesen wir, heilig, heilig, heilig ist Gott, das ist Himmels Willen denken. Als die Menschen das Gesetz empfingen, wurde die Erde erschüttert. Das haben wir vorhin gelesen, bei der Gesetzgebung. Da wurde die Erde erschüttert. Das ging auf der Psalmist aus, in Psalm 114, Vers 7. Das war im Alten Testament ganz bewusst. Psalm 114, Vers 7. Vor dem Herrn bete die Erde, vor dem Gott Jakob. Vor dem Herrn bete die Erde, vor dem Gott Jakob. Psalm 68, Vers 9. Da bete die Erde, und die Himmel vor dem Gott, und das Himmel vor dem Gott. Da bete die Erde. Die Himmel trocken vor Gott. So heilig. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 26, da sieht man die Ankündigung jener Zeit, in die er diese Erde vergehen würde. Ja. Hebräer 12, 26. Seine Stimme, ja, bitte. Seine Stimme hat damals die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er diese Verheißung gegeben. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erbeben machen. Genehmigt auch, dass ihr das Verfassungs in die Ankündigung jener Zeit, in der diese Erde vergehen und ein neuer Äon herauskommt, dann wird alles, was nicht fest ist, erschüttert und vernichtet. Ich will nochmal die Erde bewegen. Ich will sie noch einmal schütteln. Die Dame. Was fest ist, wird nicht vergehen. Wisst ihr, was fest ist? Unser Verhältnis der Gnade mit dem lebendigen Gott wird nicht mehr schütteln. Und wenn die Erde sich schüttelt, unsere Beziehung zu Gott, sie kann nicht erschüttert werden. Bleibt. Wunderbar. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Und die Beziehung, die ein Mensch zu Gott hat, bleibt auch. Wenn das Boden war, unter diesen Umständen, liebe Freunde, sind wir doch verpflichtet, diesem lebendigen Herrn mit Ehrfurcht zu begegnen und ihm in Furcht zu dienen. Gott ist zu Christen. Das ist also der Hintergrund der Gnade. Wir verstehen die Gnade nicht, wenn wir nicht den heiligen Gott verstanden haben. Und nun die Quelle der Gnade. Mein zweiter Gedanke. Die Quelle der Gnade. Das griechische Wort Lalin besagt, dass zwischen Gott und Jesus ein Gespräch stattgefunden hat. Ein direktes Gespräch über die Lage der Menschen. zwischen dem Vater und dem Sohn hat ein Gespräch stattgefunden. Paul Gerhard beschreibt das Gespräch in seinem Lied "Ein Ländlein geht und trägt die Schuld" in einer feinen Weise. Geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Menschen, die ich ausgetan zu Straf und Zornesruhen. Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß. Du kannst und sollst die machen los, durch Sterben und durch Fluchen. Was sagt der Vater? Was antwortet der Sohn? Ja, Vater. Ja, von Herzensgrund, lehnt auf, ich will gern tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. O Wunderlich, O Liebesmacht, du kannst, was nie ein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn abziehen. O Liebe, Liebe, du bist stark, du streckest den im Grab und sag, vor den die Felsen. Das Gespräch des Vaters und Sohn. Geh in mein Sohn. Ja, Vater, ja. Das ist die unsichtbare Seite der Gnadenquelle bei Gott. Und dann steht er mitten unter uns Menschen, dieser Gottessohn, aber ganz anders, als ihn je ein Mensch gedacht hat. Er steht unter uns im Niedersten, in der Kreuzgestalt des Lebens. Das ist für uns und das ist für uns die sichtbare Seite der Nacht. Dass er gekommen ist, sein Dienstbuch, wird diese Botschaft von seinem Boden Jesu in alle Welt getragen. Diesen Jesus, den eure Sünde ans Kreuz brachte, den hat Gott auferweckt, sagt der Petrus, und hat ihn zu einem Herrn und zu einem Christus gemacht. Und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Christusbotschaft. Zu einem Herrn und Christus. Gnade schließt die Himmelstür auf. In Jesu Person, Wort, Leben, Tod, Auferstehung ist Gottes Gnade sichtbar. Die Gottesgnade an Israel zeichnet uns Hesekiel. In Hesekiel 16, Vers 15. Ein wunderbares Bild über die Gnade. Hesekiel 16. Vers 15.
Denn niemand jammert Israel, dass er für diese Bücher die erfahren und er sticke eigentlich ihrer Zeit, sondern du wurdest aus Feld geworden, als du verachtet war deine Seele, da du geboren warst. Ich aber bin vor dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, da du so in deinem Blut lagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, da du so in deinem Blut lagst, du sollst leben.
Wunderbar. Hesekiel zeichnet Israel als ein hilfloses Kind, ohne Eltern, im Blut liegen. Und dann nahm er es als sein Kind und brachte ihm alle Hilfe. Das ist Gnade. Sichtbare Gnade. Und dieses Kind hat es nicht verdient. Es konnte es nicht verdienen. Das sündige Kind, das in seinem Blut lag. Gottes Gnade in Christus Jesus ist, dass er gekommen ist, zu suchen, selig zu machen, was verloren ist. Das Findelkind, das bin habe Dienstag die Gnade gemacht aus Nichtwollenden, Wollende. Gnade heißt von der Liebe Gottes in Christo Jesu besucht werden. Gnade ist die huldvolle Gesinnung Gottes in Jesus, sich barmherzig, herablässt. Huldvolle Gesinnung Gottes, die Tat wurde. Nicht bloß eine Gesinnung blieb, sondern Tat wurde. Ohne Verdienst, ohne Wirklichkeit, unsere Sünden zu vergeben, davon frei zu machen, zu deinem Dienst. Die Quelle ist bei Gott. Wirklich Gott. Quelle der Gnade ist bei Gott. Ursprung der Gnade, Jesus Christus. Das Flussbett des Gnadenstroms. Durch Christus in Christus. Da lesen wir so leicht drüber weg. Wenn es in einem Bibelwort heißt, durch Jesus Christus. In Jesus. Als wäre es so reden kann. Das ist ja Tatsache. Das ist ja Flussbett der Gnade. Das auf uns zugeleitet ist. Man sieht in Gartenanlagen oder Marktplätzen immer wieder diese römischen Sprinkler. Das Wasser steigt wunderbar in die Höhe und dann fällt es in die erste Schale. Und die läuft über in die zweite Schale und die zweite Schale verspricht sich in die dritte Schale. Das ist mir immer wieder ein Bild der Gnade, die hoch aufsteigt und fühlt uns, dass wir weitergeben können von dieser Gnade. Von einer Gnade zur anderen. Als Zeugnis der Gnade Gottes. Der heilende Strom der Gottes Gnade soll zu einer Fahne machen, die aufhängt und den Überfluss der Gottes Gnade auch weitergibt an andere. Dieses Bild der Gnade zeichnet uns Hinterberg Ezechiel im 47. Kapitel. Ezechiel 47. Lade nur nach. Wunderbar, wenn man sich diese Zusammenhänge mit einer Bibel suchen kann. Kapitel 47, 1 bis 12. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Strom heraus unter der Schwelle des Tempels gegen Morgen. Denn die vordere Seite des Tempels war gegen Morgen. Und das Wasser lief an der rechten Seite des Tempels, neben dem Altar hin gegen Mittag. Und er führte mich hinaus zum Tor gegen Mitternacht und brachte mich auswendig herum zum äußeren Tor gegen Morgen. Und siehe, das Wasser sprang heraus von der rechten Seite. Und der Mann ging heraus gegen Morgen und hatte die Messschnur in der Hand. Und er war 1000 Ellen und führte mich durchs Wasser, dass mir es an die Knöchel ging. Und maß abermals 1000 Ellen und führte mich durchs Wasser, dass mir es an die Knie ging. Und maß noch 1000 Ellen und ließ mich durchgehen, dass es mir an die Lenden ging. Da maß er noch 1000 Ellen und es war so tief, dass ich nicht mehr trinken konnte, denn das Wasser war zu hoch, dass man darüber schwimmen musste und es nicht gründen konnte. Strom der Gnade aus dem Tempel, aus dem Heiligtum. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, und das hast du ja gesehen, und er führte mich wieder zurück am Ufer des Baches, und siehe, das Garn und sehr viele Beine am Ufer auf beiden Seiten. Das Wasser, das fruchtbar macht, das Strom der Gnade, deine prophetischen wie das der Ezechiel. Und im letzten Kapitel unserer Bibel, in Offenbarung 22, Vers 1, da lesen wir das noch einmal als Abschluss der Gottesbotschaft. Offenbarung 22, der erste Vers.
Und das sagt ihn ja an die Freunde der Ewigen Wasser zu
Diese wunderbare, lebendige Kraft, klar, wie ein Kristall. Dann der Gipfel, und der Geist in die Raumstrecke kommen, der erklärt, dass er kommt, und wen dürftet der kommen? Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens und das Gnade, der Strom der eine Quelle, die aus dem Himmel springt, zum gewaltigen Strom wird. Nun kann der Repetier, nun kann der Mensch in den Gnadenstrom stehen, bis er nicht wissen. Und dann gibt es Menschen, die stehen im Gnadenstrom, bis er nicht. Und dann gibt es an die Wände. Und dann gibt es Menschen, die schwimmen in der Gnade. Die können nicht mehr gründen, sondern in der Gnade. Lassen wir das? Da drängt sich uns die Frage auf, wie tief stehe ich denn in der Gnade? Und was möchte ich denn noch immer selber machen? Will ich in der Gnade Jesu Christi oder nicht? Tief und gewaltig wurden die Fluten dieses Wasser verbreitet, Leben, Gesundheit, Fruchtbarkeit. Ein anschauliches Bild vom Gnadenstrom. Man kann drin gehen, man kann drin stehen, man wird drin getragen. Strom ist gar tief. Und das Wasser ist da. Manche stehen auch nur in den Lachen und Zitzen neben dem Strom. Stehen da nicht drin. Wir wollen immer von Menschen etwas erwarten. Das bloße Lachen und Zitzen, was wir von Menschen erwarten. Drittens, alle Gnade ist für uns. Mein dritter und letzter Punkt. Alle Gnade ist für uns. Der Gott aller Gnade erweist sich an uns wunderbar. Ein Seelsorger erzählt in meiner Gemeinde in Eng, da treffe ich eines Tages mit dem alten Jochen zusammen, der von einer schweren Krankheit genesen war. Ich habe ihn gefragt nach seiner Gesundheit und da sagt mir der alte Jochen, da habe ich doch einen wunderbaren, merkwürdigen Traum gehabt. Mir träumte, ich sei an der Himmelstür gestanden und die Tür war verschlossen. Und da habe ich angeklopft, dann ging die Tür einen Spalt auf und da schaute ein ernster Mann heraus, der schaute mich an und er fragte mich, kennst du das Wort? Da konnte ich nicht antworten. Da schloss er die Tür zu. Dann wachte ich auf. Großer Schreck. Und da fragte der Fälscher oder den alten Jochen, da kennen Sie jetzt das Wort? Er sagte, ja, jetzt. Gnade. Wenn wir an der Himmelstür ankommen, dann gilt ein Wort und das ist das Wort Gnade. Nur Gnade ist. Und weiter nicht. Bald darauf erzählt der Feldkörper, sei der Mann tot umgefallen auf der Straße an einem Schlagern. Die Offenbarung Gottes ist nie etwas Theoretisches, sondern etwas, was nicht angeht, nicht unerfüllt, sondern alle Gnade für uns. Ich habe keine andere Botschaft. und berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. Und nicht verfluchen hat er sich aufgemacht, weil er gesagt hat, ich habe keinen Gefallen am Tode des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Ja, Herr, das tatest du in deiner großen Gnade. Du hast uns berufen, als wir in Hütten und Pfeilen lagen. Heimatlos, herumgerissen, halb verhungert. Du hast uns geladen zum Krieg, ewigen Mal. Seht uns eine Liebe, hat uns der Vater erteilt, dass wir Gottes Kinder sollen heilen. Nun haben wir alle keinen Zugang zum Gnadenthron der Herrlichkeit, berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Er hat uns doch nicht berufen zum Gericht, sondern zu seiner ewigen Herrlichkeit hat der Krieger gesehen. In der Saat, der durch Christum erretteten und Berufenen, sehen wir hoffnungslose Fälle. Ich will es nur einmal denen sagen, die so verzagt sind, über sich selber verzagt, weil sie sechsfache Ehebrecher sind. Der Jesus seine Retterhand anbietet, dass sie zum Glauben an den Retterheilen in Samaria für ihn sind. Ich habe mir das so vorgestellt, dass wir diese sechsfache Ehebrecherin für eine Fantasie gehabt haben. Für eine Verderbte. Und der bietet der Herr Jesus dir Rechner. Ja. Sie könnten Samaria zu diesem Herrn. Ja. Noch schlimmer ist doch die Maria Magdalena, die von sieben Teufeln besessen, die er ausgibt. Und sie wurde die erste frohe Osterzeugin, der darauf verstandene Gebeten. Hoffnungslose Fälle, die durch die Gnade zurechtgebracht wurden. Den leidenden Petrus, den haben wir schon erwähnt. Er hob ihn aus dem Elend heraus, den Treulosen, der bei Herrn Jesus war, aber treulos wurde. Dann hebt er heraus, wer von uns ist noch nie treulos geworden, den Herrn Jesus. Hoffnungslose Fälle, das verstoßene Ohr der Fremdlichkeit. Der Gott alle Gnade, wer kann berufen zur ewigen Herrlichkeit. Nun nimmt er den Unvermögen in seine Hand. Mit vier Ausdrücken beschreibt der Apostel, wie vor der Gnade fähig macht, zu einem Leben des Lobpreises. Vier. Er sagt, erstens voll bereit. Als so viel als Touristen. Der will uns die volle Waffenrüstung des Christen angeben. Es entspricht dem Helm des Heils, das Schwert des Geistes, dem Schild des Glaubens. Dass wir immer wieder hinabsteigen in die Richtkammer Gottes. Unbereit. Zweite. Er will die Seinen stärken. Dürfen wir den Glauben nehmen? Hilf aus den Gedanken ins Leben hinein. Hilf aus den Gedanken ins Leben hinein. Ganz ohne Wanken dein Eigentum sein. Das ist die einen kräftigen, stetigen, kräftigen. Dass wir in keiner Kraft standhalten, nicht umfallen bei jedem Angriff, nicht kraftlos zusammen sind, vorwärts gehen, auf unmerksamen Wegen. Ich treffe immer wieder Christen, die sind da unten zusammengehalten. Das steht in meiner Bibel, dass der Herr uns zu Felden machen will, in seinen Händen, und er treffe den Sammer. Oh, jetzt treffe ich den Sammer. Wenn er die Gnade nicht hat, die Stärke. Gründe, feste Gründe, auf seine Verheißung, damit das Glaubensgebäude nicht einfällt, wenn Sturm kommt und Wellen schlagen. Er hat die Gründe. Der Grund da ist nicht Gründe, ist Christus. Und sein Blut durch den Sand hindurch auf den Felsen. Und das alles soll die göttlichen Gedanken verwirklichen. Auch das wäre verschwärtig zum Lob seiner herrlichen Gnade. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das stellt uns aus, dass der Paulus so viel auf die Gnade setzt und der Kinder. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit uns allen. Die Gnade, die wir hier bekommen haben, die sei mit uns allen. Alles, was Paulus und Petrus von sich selbst betrifft, was sie von den Gemeinden sagen, hat sie in dem einen Wort zusammen. Deshalb wurde er alles der Lobsänger der Gnade Jesu Christi. Und Petrus auch der Lobsänger der Gnade Jesu Christi. Soweit meine Gedanken.